Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. KI-Suche killt deinen Traffic. ChatGPT, AI-Overviews und Co. KI verändert, wie Menschen suchen und wie sichtbar deine Marke ist. Für Banken und Finanzdienstleister heißt das, wer bei generativen KI-Antworten nicht erscheint, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und Leads. KKP zeigt CMOs, wie sie jetzt Präsenz in der KI-Suche aufbauen und verteidigen. Jetzt Termin buchen und AI Visibility sichern unter www.koschklinkperformance.de/AI-Search. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Wondra und heute geht es ein Stück weiter in unserer FIDA-Reise. In unseren letzten Folgen hatten wir vor allem über die sogenannten FIDA-Schemes und damit über das Kernstück der FIDA-Regelung gesprochen. Und heute schauen wir uns einen Akteur im FIDA-Dreieck an, der erstmals in der FIDA-Regulatorik ins Spiel kommt, und zwar ein Finanzinformationsdienstleister. Das ist eine neue Kategorie von Akteuren, die künftig eine zentrale Rolle im Open Finance Ökosystem spielen sollen. Darüber spreche ich heute wieder mit Aurit Johannes von Enderton. Ganz herzlich willkommen, ja, zurück. Schön, dass du da bist.
Hi Dana, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, wie immer freue ich mich, mit dir hier sprechen zu dürfen.
Ich auch. Aber bevor wir uns genauer den sogenannten Finanzinformationsdienstleister ansehen, erstmal eine generelle Frage vorweg. Warum braucht es diese neue Kategorie überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann man ganz gut mit dem Ziel bzw. einer der Ziele von FIDA beantworten, nämlich Förderung von Wettbewerb und Innovation. Ja. Also mit FIDA wird ja künftig der gesetzliche Zugang zu bestimmten Finanzdaten von Kunden geregelt. Der Zugriff auf diese Daten soll ja nur von zugelassenen Finanzunternehmen möglich sein, also die auch unter Aufsicht stehen. Das heißt, kurz auf den Punkt gebracht sozusagen, ohne Zulassung kein Zugriff. Ja. In einer der ersten Folgen hatten wir es ja schon erwähnt, dass Datennutzer entweder bereits zugelassene Finanzinstitute sein können oder eben dieser neuen Kategorie angehören müssen, dem sogenannten Finanzinformationsdienstleister. Und dieser muss eben ein Zulassungsverfahren durchlaufen.
Okay, also wer auf Kundendaten zugreifen möchte, braucht eine Zulassung. Dann schauen wir uns mal diese neue Kategorie an und starten mit der Frage, wie kann man dann ein Finanzinformationsdienstleister werden?
Ja, also wie gesagt, man muss ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Also formal betrachtet benötigt man eben eine Zulassung der zuständigen Behörde. Entscheidet sich jetzt ein Unternehmen, das eben noch nicht zugelassen ist, dazu Finanzinformationsdienstleister zu werden, muss es halt einen entsprechenden Antrag auf Zulassung als Finanzinformationsdienstleister stellen. Und erst eben, wenn diese Zulassung erteilt wurde, ist das Unternehmen dann berechtigt, als Datennutzer auf Finanzdaten des Kunden zuzugreifen. Ja, natürlich mit der Zustimmung des Kunden und unter Berücksichtigung der jeweiligen Scheme-Vorgaben. Diese hatten wir uns ja schon in der letzten Folge etwas näher angeschaut.
Das ergibt die nächste logische Frage. Wie sieht denn so ein Zulassungsverfahren überhaupt aus?
Ja, im Grunde genommen ganz unspektakulär. Also im ersten Schritt wird ein Antrag auf Zulassung als Finanzinformationsdienstleister bei der zuständigen Behörde gestellt. Und im zweiten Schritt wird diese Behörde dann eben über diesen Antrag entscheiden, also entweder die Zulassung erteilen oder eben verweigern. Also wichtig ist der Antrag, damit beginnt alles, ja, und was sozusagen alles in diesen Antrag rein muss, wird dann genauer in der FIDA geregelt, also welche Angaben und Unterlagen quasi mit einzureichen sind.
Okay, und was will die Aufsicht da genau sehen? Also kannst du da mal Beispiele nennen?
Ja, klar. Wie fast schon bei jedem Zulassungsverfahren, wenn es um eine regulierte Tätigkeit geht, will die Aufsicht definitiv als allererstes mal eine Beschreibung des Geschäftsmodells sehen, in dem Fall eben, aus dem insbesondere die Art des geplanten Datenzugriffs hervorgeht. Natürlich will die Behörde auch einen Geschäftsplan sehen, und zwar mit Budgetplanung für die ersten 3 Geschäftsjahre. Aus diesem soll hervorgehen, dass der Antragsteller zum Beispiel auch über entsprechende Ressourcen verfügt, damit er seine Tätigkeit eben ordnungsgemäß ausführen kann. Ein wesentlicher Punkt ist auch natürlich die Beschreibung der Governance-Regeln und entsprechenden internen Kontrollmechanismen. Zum Beispiel mit so einem Risikomanagement und natürlich ganz aktuell und ganz wichtig auch entsprechende DORA-Compliance. In dem Antrag sollte ja auch beschrieben werden, wie man mit Sicherheitsvorfällen umgeht, einschließlich eben so Meldemechanismen, Kundenbeschwerden, wie damit umgegangen wird, BCM für den Fall, dass etwas schief geht, also Notfallpläne sozusagen und Wiederanlaufstrategien etc. pp. Was die Behörde natürlich auch wissen will, ist, wie das Unternehmen aufgebaut ist, ja, und was gegebenenfalls ausgelagert wird. Also muss eine entsprechende Beschreibung des organisatorischen Aufbaus vorgelegt werden und eben auch eine Beschreibung bezüglich der Auslagerungen. Natürlich will die Behörde auch sehen, dass die Geschäftsführung die sogenannten Fit-and-Proper-Anforderungen erfüllt, also den Nachweis der Zuverlässigkeit und der entsprechenden Sachkunde erfüllt ist und dass das eben entsprechend vorgelegt wird. Also das sind jetzt alles Punkte, die man schon aus anderen Zulassungsverfahren kennt, ja, also von anderen regulierten Finanzinstituten, wie zum Beispiel nach dem ZAG. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Punkte aufgezählt, aber ich denke, das zeigt schon ganz gut, wie umfangreich eben so ein Zulassungsverfahren ist.
Es klingt in der Tat sehr umfangreich, fast wie ein ZAG-Erlaubnisverfahren, nur eben für Daten.
Ein Zulassungsverfahren ist ja immer recht aufwendig. Ja? Auch wenn die Anforderungen umfangreich sind, muss man sich ja vor Augen führen, dass es hier bei der FIDA eben um den Zugriff auf Finanzdaten von Kunden geht und damit eben auch am entsprechende erlaubnispflichtige Tätigkeit geht. Ja. FIDA will hier ja einen sicheren Rechtsrahmen schaffen, ja, und sicherstellen eben, dass der Zugriff auf diese Kundendaten nur natürlich mit Zustimmung des Kunden erfolgt und b nur von zugelassenen und vor allem beaufsichtigten Unternehmen erfolgen darf.
Ja, das macht natürlich Sinn. Du hast gerade schon kurz anklingen lassen, dass auch Vorkehrungen dafür getroffen werden müssen, wenn dann mal was schief geht.
Da haben wir natürlich 2 Komponenten. Zum einen habe ich ja schon mal kurz erwähnt, wenn etwas, sage ich jetzt mal, technischer Hinsicht oder wie auch immer schief geht, also Sicherheitsstrategien, Sicherheitsvorfälle etc. pp. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Frage stellen, wie denn ein Verbraucher sozusagen finanziell geschützt ist, wenn etwas schief geht. Ja, auch dazu sieht die FIDA mehr oder weniger etwas vor. Denn ein Finanzinformationsdienstleister muss eben auch eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Garantie haben. Und zwar eben für alle Gebiete, in denen er auf Daten zugreift. Die Idee dahinter ist, eben, dass der jeweilige Kunde im Endeffekt abgesichert ist, also der Finanzinformationsdienstleister muss in der Lage sein, seine Haftung zum Beispiel bei unbefugtem oder missbräuchlichem Datenzugriff decken zu können. Er muss auch zum Beispiel etwaige Abzüge vom Versicherungsschutz stemmen können. Er muss natürlich auch zusehen, dass der Versicherungsschutz und die Deckung daraus eben gesichert ist und muss diese eben laufend überwachen.
Aber selbst Geld hinterlegen muss der Finanzinformationsdienstleister nicht, oder?
Ich sag mal, jein. Also er muss nicht, aber er kann. Ja? Also nach dem FIDE-Entwurf kann der Finanzinformationsdienstleister als Alternative zu dieser Berufshaftpflichtversicherung oder eben den vergleichbaren Garantien, kann er zu Beginn auch mit einem Anfangskapital von mindestens 50.000 Euro starten. Ja? Mhm. Das kann er dann aber direkt durch eine Berufshaftpflichtversicherung oder eben eine vergleichbare Garantie ersetzen, nachdem er eben seine Tätigkeit als Finanzinformationsdienstleister aufgenommen hat.
Okay, also eine Option, die der Finanzinformationsdienstleister ziehen kann, aber nicht muss. Aud, noch eine kurze Nachfrage. Du hast jetzt gerade auch von vergleichbaren Garantien gesprochen. Was ist denn damit gemeint?
Ja, genau. Das ist eine gute Frage, weil der FIDE-Entwurf selbst das gar nicht näher bestimmt. Ja? Also es ist nur vorgesehen, dass die EBA, also die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, gemeinsam mit den anderen EU-Finanzaufsichtsbehörden, der ESMA und der EIOPA, sogenannte technische Regulierungsstandards erarbeiten soll, in denen dann unter anderem konkretisiert werden soll, was unter vergleichbare Garantien zu verstehen ist und wann sozusagen eben eine entsprechende Ähnlichkeit oder Pendant eben zur Berufshaftpflichtversicherung festgestellt werden kann.
Okay, klingt nach Regulierung über Regulierung, oder?
Ja, schon. Aber das ist jetzt auch nichts Neues, also zumindest EU-Recht oder im Finanzaufsichtsrecht. Der EU-Gesetzgeber regelt etwas, das ja manchmal zu bestimmten Punkten, zum Beispiel zu technischer Natur, natürlich noch mehr konkretisiert werden müsste, ja. Damit das aber in einem einzigen Rechtsakt, sage ich jetzt mal, nicht ganz ausufert, gibt es eben auch sogenannte Level-2-Rechtsakte. Hier werden dann diese Konkretisierungen entsprechend vorgenommen. Also man lagert sozusagen einen noch zu regelnden Teil in einen nachgelagerten Rechtsakt mehr oder weniger aus. Ja. In unserem Fall, also bei FIDE, wäre eben der FIDE-Entwurf selbst, wenn er verabschiedet wird, dann ein Level-1-Rechtsakt, der dann von diesen technischen Regulierungsstandards, in denen dann auch eben Kriterien zu den vergleichbaren Garantien zum Beispiel konkretisiert werden sollen, stellenweise konkretisiert. Ja.
Also kurzes Resümee an dieser Stelle. Ich habe Folgendes mitgenommen. Erstens, ein Zugriff auf Finanzdaten von Kunden ist nur möglich, wenn derjenige, der zugreifen möchte, auch zugelassen ist. Zweitens, Unternehmen, die noch keine Zulassung haben, können keine Zulassung beantragen.
Korrekt.
Drittens, das Zulassungsverfahren ist recht aufwendig und umfangreich.
Richtig.
Okay, so viel dazu, Aud. Wir hatten das Thema Finanzinformationsdienstleister ja schon mal in einer unserer Folgen kurz angesprochen. Dabei hatten wir auch über die sogenannten Big Techs gesprochen und dass diese möglicherweise keine Finanzinformationsdienstleister werden können. Kannst du darauf nochmal eingehen?
Ja, klar. Also das ist tatsächlich einer der umstrittensten Punkte. Also die Frage, ob Big Techs oder sogenannte Gatekeeper vom Zulassungsverfahren als Finanzinformationsdienstleister ausgeschlossen werden sollten. Worum geht's? Also bei den Big Techs handelt es sich um große Technologieunternehmen, ja, die in der EU teilweise als sogenannte Gatekeeper eingestuft werden. Was ist ein Gatekeeper? Also der Begriff des Gatekeepers, den finden wir in einer anderen EU-Regulierung, also nicht im FIDE-Entwurf selbst, sondern in einer anderen EU-Regulierung, dem sogenannten Digital Markets Act. Damit sind Unternehmen, also vor allem so große Online-Plattformen zum Beispiel gemeint, die gewissermaßen als Gatekeeper oder Torhüter, wie das in der deutschen Fassung heißt, zwischen Unternehmen und Verbrauchern stehen, also wie zum Beispiel Amazon. Ja? Wenn jetzt ein Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllt, die in dem Digital Markets Act näher bestimmt sind, wird dieses Unternehmen als Gatekeeper eingestuft. Ja? Zurzeit sind es Unternehmen, nur damit man so ein Gefühl kriegt, von welchen Unternehmen man überhaupt spricht, Apple, Meta, Google bzw. Alphabet, Microsoft und so weiter und so fort. Also diese sogenannten Big Techs. Ich glaube, derzeit sind es keine 10 Unternehmen, die als Gatekeeper eingestuft wurde. Ja. Jetzt stellt sich ja die Frage, ob diesen Unternehmen, ja, die ja ohnehin schon so eine so große Marktmacht haben, ob man diesen Unternehmen auch noch die Möglichkeit eines ja, gesetzlichen Datenzugriffsrechts, so wie es in FIDE eben vorgesehen ist, ob man das mit diesen Unternehmen auch einräumen möchte. Das hätten sie dann, wenn sie als Finanzinformationsdienstleister eben zugelassen wären und damit als Datennutzer handeln dürften und eben mit Zustimmung des Kunden dann quasi per Gesetz Zugriffsrechte nach FIDE auf entsprechende Finanzdaten des Kunden hätten. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, und wo ist das Problem? Ja, also es wird befürchtet zum Beispiel, dass diese großen Tech-Unternehmen ja ihre bestehende Marktmacht und ihre technischen Fähigkeiten nutzen könnten, um auch im ja, Open-Finance-Markt dann eben zu dominieren. Also, dass hier irgendwie eine gewisse Markt oder Konzentration entstehen könnte. Lässt man jetzt diese Gatekeeper zu, also als Finanzinformationsdienstleister, dann wären Dateninhaber, wie zum Beispiel Banken oder Versicherer, gesetzlich verpflichtet, Finanzdaten mit diesen Gatekeepern eben auszutauschen, obwohl diese Gatekeeper als Finanzinformationsdienstleister und damit als Datennutzer keine Daten über die Kunden von ihnen sozusagen bereitstellen müssten. Also im Grunde werden, ich sage jetzt mal, ungleiche Wettbewerbsbedingungen befürchtet, weshalb eben dieser Ausschluss von Gatekeepern befürwortet wird. Ja? Also damit soll eben einerseits die Förderung eben von Wettbewerb und Innovation sichergestellt werden und andererseits auch, dass die Gatekeeper letztlich nicht per Gesetz eben Zugriffsrechte auf die Finanzdaten von Kunden erhalten, auch wenn diese dem tatsächlich zugestimmt haben. Natürlich können auch freiwillige Lösungen gefunden werden, also zwischen Dateninhaber und Big Techs können dann eben auf vertraglicher Basis eine Zusammenarbeit beschlossen werden. Das gibt es ja auch heute schon. Ja. Es gibt dann eben nur keinen gesetzlichen Anspruch darauf.
Also ja, die Argumentation mit dem Wettbewerb klingt für mich auch nachvollziehbar. Ne? Also wenn die Big Techs jetzt auch noch auf die Finanzdaten zugreifen können, ohne halt selbst ihre Kundendaten freizugeben. Ja, und das ist nachvollziehbar.
Ja, also das ist eben eine Befürchtung, die im Raum steht, die geäußert wurde. Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das wirklich so? Also FIDE will ja den Wettbewerb und auch die Innovation fördern. Das ist ein erklärtes Ziel. Ja. Keeper komplett auszuschließen, würde ja irgendwie auch dem Ziel der Wettbewerbsförderung irgendwie entgegenstehen. Hier steht jetzt ein kompletter Ausschluss der Gatekeeper zur Rede. Also man kann sich schon die Frage stellen, ob nicht vielleicht ein anderer Ansatz zielführender wäre. Ja?
Was meinst du damit, anderer Ansatz?
Also ein kompletter Ausschluss von Gatekeepern per se sollte vielleicht überdacht werden. Man könnte ja auch einen anderen Ansatz fahren und vielleicht eine Anpassung des Zulassungsverfahrens mit zum Beispiel weiteren strengeren Anforderungen vorsehen, wenn es um Gatekeeper geht. Das Problem, das sich bei einem kompletten Ausschluss von einzelnen sozusagen Unternehmen wie Gatekeepern stellt, ist ja zunächst die Frage, ob das rechtlich überhaupt auch geht. Ja?
Und, frage an dich, geht das?
Der Ausschluss von bestimmten Unternehmen, eben wie diese Gatekeeper, wäre jetzt erstmal nichts komplett Neues. Ja? Gerade im Datenrecht bzw. Datenwirtschaftsrecht haben wir neuerdings einen Präzedenzfall. Denn im Data Act, der ja seit kurzem gilt, gibt es eben eine Regelung, die einen Ausschluss von Gatekeepern vorsieht, wenn sie als Dritte auf Daten zugreifen. Also ganz kurz und vereinfacht dargestellt. Das heißt, kurze Antwort, ja, grundsätzlich ist es möglich, zumindest im Kontext des Data Acts. Jetzt müsste man natürlich prüfen, ob das auch im FIDA-Kontext möglich ist und ein Ausschluss von Gatekeepern gerechtfertigt wäre. Der Gesetzgeber würde ja mit dem Ausschluss von Gatekeepern natürlich in ihre Rechte eingreifen, ja, und dafür bräuchte er eben eine entsprechende Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung muss anhand bestimmter rechtlicher Kriterien muss sich anhand eben dieser Kriterien messen lassen, wie zum Beispiel, dass eben der komplette Ausschluss eben angemessen, notwendig, verhältnismäßig ist und so weiter und so fort. Das müsste entsprechend geprüft werden und vor allem auch der Frage nachgegangen werden, ob das Ziel nicht mit milderen Mitteln anstelle eines kompletten Ausschlusses erreicht werden kann. Zum Beispiel, indem eben Gatekeeper einer strengeren Aufsicht unterstehen oder eben erhöhte Anforderungen im Zulassungsverfahren ausgesetzt werden. In die Richtung könnte man denken. Aber wie es hier weitergeht und was letztendlich entschieden wird, das bleibt noch abzuwarten.
Okay, alles klar. Das Thema Gatekeeper und FIDA bleibt also spannend. Die meisten Gatekeeper sind ja irgendwie Big Techs aus den USA. Gibt es im FIDA-Entwurf Regelungen, wenn ein Anbieter außerhalb der EU sitzt?
Also wenn ein Unternehmen aus einem Drittstaat, also außerhalb der EU, wie zum Beispiel die USA, sich als Finanzinformationsdienstleister zulassen möchte, dann sieht die FIDA hier noch ein paar, zusätzliche Voraussetzungen vor, die berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel, dass ein sogenannter Rechtsvertreter zu benennen ist, ja.
Rechtsvertreter heißt in dem Fall?
Eigentlich genau das, was der Name eigentlich schon hergibt. Also ein Vertreter für den Finanzinformationsdienstleister, der zwar im Ausland sitzt und in der EU keine Niederlassung hat und dementsprechend sozusagen einen Vertreter benennen muss, der ihn auch rechtlich vertreten darf, ja. Dieser Rechtsvertreter, den er eben zu benennen hat, der soll eben die Aufgabe unter anderem des Ansprechpartners für die Behörde sein und übernehmen. Und zu diesem Zweck muss natürlich der Finanzinformationsdienstleister der Behörde auch bestimmte Angaben zu diesem Rechtsvertreter melden. Also wie sie ihn kontaktieren kann, also wer er überhaupt ist, Name, klar, wie sie ihn kontaktieren kann, Anschrift, Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, sind alles Dinge, die dann entsprechend genannt werden müssen. Und wichtig, hier ist natürlich auch eine Aktualisierungspflicht vorgesehen. Das heißt, haben sich die Angaben geändert, hat er dies auch zu melden, damit die Behörde natürlich immer sozusagen über den entsprechenden Rechtsvertreter an den Finanzinformationsdienstleister herantreten kann. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Der Rechtsvertreter kann für Verstöße gegen die FIDO-Ordnung auch haftbar gemacht werden. Also hier ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man als künftig benannter Rechtsvertreter definitiv zu beachten hat.
So ist der Rechtsvertreter also mehr als nur ein Briefkastenersatz.
Ja, genau, richtig. Also so sieht die FIDO-Verordnung eben die den, ja, Figur des Rechtsvertreters als etwas mehr als nur ein Briefkastenersatz. Genau, weil du gerade, jetzt kommt mir ein Punkt, weil du gerade Briefkastenersatz gesagt hast. Vielleicht noch der Punkt, dass in der FIDO-Verordnung eben auch explizit geregelt ist, dass die Behörde eine Zulassung als Finanzinformationsdienstleister nur dann erteilt, wenn sie sich eben vergewissert hat, dass entsprechende Auslagerungsvereinbarungen zwischen den Finanzinformationsdienstleistern und Unternehmen, auf die entsprechende Dienste outgesourced werden, nicht dazu führen, dass der Finanzinformationsdienstleister selbst sozusagen zu einer Briefkastenfirma wird. Der darf also nicht sozusagen nur noch ein Konstrukt sozusagen darstellen, indem er auf verschiedenste Unternehmen, die nicht der Aufsicht der Behörde unterstehen, diese Tätigkeiten outsourced. Also es darf also nicht eben als Mittel sozusagen zur Umgehung der Bestimmungen aus der FIDO-Verordnung eingesetzt werden. Vielleicht noch generell, die Zulassung wird nur erteilt, wenn eben sichergestellt ist, dass die Behörde ihre Aufsichtsbefugnisse auch ordnungsgemäß durchsetzen kann. Ja.
Okay, zum Abschluss noch eine Frage. Wenn nun der Antrag gestellt wird, wie geht's weiter? Wann kann man mit einer Zulassung rechnen? Gibt es da Vorgaben oder Ähnliches, anhand derer sich betroffene Unternehmen orientieren können?
Ja, also gesetzlich ist vorgesehen, dass die zuständige Behörde grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten nach vollständigem Antrag entscheidet. Also entweder ist die Zulassung zu erteilen oder sie ist eben begründet zu verweigern. Betonung: vollständiger Antrag. Erst wenn ein vollständiger Antrag vorliegt, beginnt eben diese 3-Monats-Frist. Das heißt, es kann gut sein, dass eben ein Antrag eingereicht wird, dann gibt es Rückfragen der Behörde dazu, sodass eben die ein oder andere Schleife gedreht werden muss, bis dann endlich mal, ich sag jetzt mal formal betrachtet, tatsächlich vollständig ein Antrag vorliegt aus Sicht der Behörde. In der Praxis dauert das Zulassungsverfahren aber in der Regel länger als eben diese 3 Monate, warum? Weil zunächst muss ja der ganze Antrag erstmal vorbereitet werden. Und das heißt, alle Informationen und Nachweise, die benötigt werden, müssen erstmal zusammengetragen werden. Die Dauer hängt also wesentlich davon ab, wie viele Ressourcen hier zur Verfügung stehen, also Personal und Sachmittel von dem Antragsteller eben entsprechend eingesetzt werden können. Und genau hier ist eigentlich eher sozusagen die zeitliche Komponente zu suchen, wenn man sich die Frage stellt, wie lange denn so ein Zulassungsverfahren dauern kann.
Das ergibt Sinn. Damit sind wir am Ende dieser Folge und leider auch schon am Ende unserer ganzen Fehlerreihe. Aber vielen, vielen Dank für diesen Einblick, diesen Überblick über den rechtlichen Rahmen zur sogenannten Financial Data Access Regulation. Ganz lieben Dank an dich.
Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, die Trilogverhandlungen laufen ja noch. Bleibt dann eben abzuwarten, wie es dann letztendlich final ausschaut. Ja.
Da sehen, hören wir uns auf jeden Fall wieder, Aud, würde ich sagen.
Ja.
Und gucken, was da passiert ist. So, damit sagen wir ja vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wer die ersten drei Folgen noch nicht kennt, Hinweis, findet sie überall, wo es Podcasts gibt. Also bitte unbedingt reinhören bei Alles Legal, Fintech recht kompakt.